Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Jahre alt und bewegend wie immer Neil Youngs Harvest Moon, passend zur aktuellen Herbstzeit, kurz nach dem Vollmond. An diesem Mittwoch, den 3. Oktober 2012 um 16:05 Uhr. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wie an jedem ersten Mittwoch im Monat ist heute wieder unser Thema das bedingungslose Grundeinkommen. Wir wollen in dieser Stunde konkret der Frage nachgehen, wie kann man das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren. Insoweit fühlen wir der Initiative Grundeinkommen Ulm auf den Zahn und sagen willkommen im Studio von Radio Free FM Herrn Erhard Groß und Herrn Dr. Klaus Reibisch.
Mein Name ist Erhard Groß, wie schon gesagt. Ich bin selbstständiger Steuerberater seit nunmehr über 35 Jahren und beschäftige mich seit langem mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Berufsbedingt eigentlich auch sehr stark mit der Finanzierbarkeit eines solchen.
Mein Name ist Klaus Reibisch. Ich habe in theoretischer Chemie mal promoviert, bin dann allerdings Lehrer geworden und habe Mathematik, Ernährungslehre und Chemie unterrichtet und bin jetzt pensioniert. Ich war während des Studiums auch AStA-Vorsitzender, war also politisch tätig und war auch immer politisch interessiert. Mich interessiert vor allen Dingen, wie man verhindert, dass unsere Gesellschaft solch eine Entwicklung nimmt wie in USA oder Brasilien, wo man als reiche Leute sich dann irgendwie schon abschotten muss, um überhaupt vernünftig leben zu können.
Das bedingungslose Grundeinkommen steht jedem Menschen als Grundrecht zu, ohne dass dieser Mensch dem Staat gegenüber eine Gegenleistung erbringen muss. Das ist Ihre zentrale These und sie hört sich für viele zunächst unnatürlich an, aber sie ist ja in den Augen der Initiative Grundeinkommen Ulm eigentlich die natürlichste Sache der Welt.
Gut, dieses bedingungslose Grundeinkommen wurde von der Finanzierbarkeit als erstes eigentlich richtiggehend überprüft durch die Arbeitsgruppe an der Ulmer Uni im Zerviv, durch den Herrn Professor Pelzer, damals Leiter dieser Gruppe. Und daraus entwickelte sich das sogenannte Ulmer Transfergrenzenmodell. Es wurde dort auch ein Algorithmus entwickelt, der die Finanzierbarkeit rechnerisch nachgewiesen hat. Auf jeden denkbaren Betrag für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dort stößt man natürlich relativ schnell auch an bestimmte Grenzen. Jedenfalls von der Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens. Dieses Ulmer Transfergrenzenmodell ist in der Argumentation im verständlich machen relativ schwierig. Es hat sich dann auch in der Gruppe das insofern weiterentwickelt, dass wir jetzt eigentlich eine Abwandlung des Transfergrenzenmodells favorisieren, wozu wir genauso einen Nachweis der Finanzierbarkeit erbringen können. Bevor wir aber darauf eingehen, würde ich doch sagen, es gibt sehr unterschiedliche Modelle auch zur Finanzierung von Grundeinkommen. Eins, und das wird der Klaus Reibisch darstellen, ist ein Modell, das vom früheren Ministerpräsidenten von Thüringen, dem Herrn Althaus, entwickelt wurde, auch in einem Buch sehr ausführlich dargestellt wird. Klaus Reibisch wird dazu Näheres sagen.
Ich will noch eine kleine Anmerkung machen zu dieser Bedingungslosigkeit. Also im Prinzip denke ich schon auch, nicht? Jemand kriegt was und ich erwarte auch eine gewisse Gegenleistung. Aber wenn man das sich mal konkret überlegt, heißt das ja, man muss wieder diesen ganzen Kontrollapparat aufrechterhalten mit teilweise entwürdigen Bedingungen. Und das halte ich nicht für sinnvoll. Und von daher bin ich eben auch für eine Grundsicherung, die nicht an diese Bedingung, du musst arbeiten, gekoppelt ist.
Das garantierte Mindesteinkommen ist so notwendig wie die übrigen Bürgerrechte, also die Gleichheit vor dem Gesetz oder das allgemeine gleiche Wahlrecht. Am Tag der Deutschen Einheit darf man auch mal aus dem Grundgesetz zitieren. Artikel 1 Absatz 1 sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und Artikel 1 Absatz 2 ergänzt, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Aus der Würde und der Freiheit des Menschen folgt das Recht, Nein sagen zu können. Diese Freiheit, die hat ja nur derjenige, dessen Existenzminimum gesichert ist. Ruht damit die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen auf der, sagen wir mal, zentralen Grundlage unserer Verfassung, der Menschenwürde? Ist also Einkommen ein Bürgerrecht?
Ich bin schon der Auffassung, dass es so ist, weil wir in dieser Gesellschaft, wie sie nun mal heute besteht, ohne Einkommen nicht überleben können. Oder ohne Geldbeträge, über die ich verfügen kann, kann ich nicht überleben. Deshalb gehört es wirklich in eine Gesellschaft, die insgesamt dermaßen reich ist wie die Bundesrepublik Deutschland, dazu, dass jedem dieses Überleben in dieser Gesellschaft ermöglicht werden muss. Und zwar bedingungslos, nicht gekoppelt, so wie in vielen Dingen und wie von vielen argumentiert wird. Wenn ich etwas fordere, dann muss ich auch etwas bringen, leisten dafür. Ganz extrem führt das ja dazu, dass ich also dann von einem verlange, dass er arbeitet, weil er kann ja sonst nichts leisten. Das bedeutet wiederum, dass ich einen Zwang zur Arbeit habe. Und das führt natürlich schon für mich ein bisschen dazu, ja, das ist ja Zwangsarbeit oder was sonst. Das sollten wir um Gottes Willen nicht haben. Deshalb eindeutig die Forderung nach einem bedingungslos jedem Bürger der Bundesrepublik Deutschland zustehendes Einkommen.
Ehe wir uns mit den aktuellen Zahlen beschäftigen, also den staatlichen Ausgaben für die derzeit gültigen Sozialgesetze, erst noch Musik zum Thema Solidarität. Solidarity forever, das wünscht sich Bucky Hawker am heutigen 45. Todestag von Woody Guthrie. Eine Psychologie des Mangels erzeugt Angst, Neid und Egoismus. Eine Psychologie des Überflusses erzeugt Initiative, Glaube an das Leben und Solidarität. Das sagt Erich Fromm. Und Woody Guthrie ist im Übrigen auch der Autor des Klassikers This Land is Your Land. Das Land gehört nicht nur den wenigen Eigentümern, sondern allen Menschen. Wem kein Land zugeteilt ist und wer sich mithin nicht selbst versorgen kann, kann sein Recht auf Teilhabe nur im Wege eines bedingungslosen Grundeinkommens verwirklichen. Das meint Thomas Paine, der von 1737 bis 1809 gelebt hat und einer der Gründungsväter der USA war, insbesondere ein Begründer der Menschenrechte. Hier und jetzt in der Plattform bei Radio Free FM, aber Bucky Hawker, Solidarity Forever. Bucky Hawker singt Solidarity Forever am heutigen 45. Todestag des großen Protestsängers Woody Guthrie. Nach der Sendung ist übrigens das dazugehörige Video auf der Facebook-Seite von FreeFM nachzuschauen. Am Sonntag, den 28. Oktober, kommen übrigens Bucky Hawker und Andy D. ab 18 Uhr in den Pfleghofsaal Langenau. Ihr Konzert steht unter dem Motto A Tribute to Woody Guthrie. Woody Guthrie hatte insbesondere in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts gewirkt und viele Missstände Missstände angeprangert im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise. Zum Beispiel die schlechten Arbeitsbedingungen für den Großteil der Bevölkerung der USA. Inzwischen hat sich einiges getan in Amerika und in Europa. Vieles ist besser geworden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber noch längst ist nicht alles so, wie die Initiative Grundeinkommen Ulm es sich vorstellt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss her, sagt die Initiative. Herr Erhard Groß und Herr Klaus Reibisch sind zu Gast im Radio Free FM Studio hier in Ulm. Hört man genau zu, wenn Bundesfinanzminister Schäuble spricht, hat man den Eindruck, er hat die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens bereits als gesichert dargestellt. In einem Interview mit der Welt im Januar 2010 sagte er nämlich, die Sozialleistungen der öffentlichen Hand inklusive der gesetzlichen Sozialversicherungen belaufen sich heute auf rund 1 Billion Euro im Jahr. Geteilt durch 80 Millionen Einwohner sind es etwa 12.500 Euro pro Person. Tja, wenn man das jetzt runterbricht, bezahlt der Staat also monatlich rund 1.041 Euro Sozialleistungen pro Bürger. Das übertrifft ja sogar die Forderung der Initiative Grundeinkommen, die von zum Beispiel 800 Euro ausgeht, von denen dann 200 Euro an die Krankenversicherungen gehen.
Ja, diese Zahl ist natürlich beachtlich. Wenn man dabei beachtet, noch, dass es hier um Sozialleistungen geht, also die kommen aus dem sogenannten Sozialbudget. Wir haben ein Sozialbudget in Größenordnung von 1 Billion. Ja, woher kommt dieses Geld? Dieses Geld kommt nur zum geringen Teil aus Steuern oder geringeren Teil aus Steuern. Er kommt zum Großteil aus Abgaben. Wir haben, ich habe leider nur die Zahlen aus dem Jahr 2007, neuere Zahlen kriegt man als Privatmensch kaum, aber dort hatten wir Steuereinnahmen in Höhe von 538, Gesamtsteuereinnahmen von 538 Milliarden. Wir hatten damals im Jahr 2007 ein Sozialbudget mit 732 Milliarden, also rund 200 Milliarden mehr. Gut, aus Steuereinnahmen kann es nicht sein. Nicht? Aus diesen Steuereinnahmen werden auch die ganzen Infrastrukturen bezahlt, alles, was der Staat normalerweise auszugeben hat und nicht die ganzen Sozialleistungen. Die kommen also demnach aus Abgaben. Und Abgaben bezahlt im Normalfall nur der sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer.
Also da müssen wir ergänzen, dass eben die Schäuble-Zahl auch beinhaltet Arbeitslosenversicherung und andere Versicherungen, wo eben die Leute selber ihre Beiträge mit einbezahlt
richtig,
haben.
Richtig, aber wie gesagt, aus dem Gesamten werden jetzt diese 1 Billion wird aus diesem bezahlt. Das heißt, es ist ein Großteil wird aufgebracht von Sozialversicherungsarbeitnehmern und deren Arbeitgeber natürlich, auch die andere Hälfte. Das ist, meine ich, ein wirklich zu beachtender Moment. Weil ich kann nicht sagen, der Sozialstaat, also der Staat, die Allgemeinheit, erbringt diese Leistungen im vollen Umfang, sondern die erbringen zum Großteil diejenigen, die es zwangsläufig abgeben, nämlich die Abgaben bezahlen. Ich bin Selbstständiger, ich zahle keinen Cent in diesem Bereich, sondern ich zahle halt meine Steuern. Aber da geht ein Teil raus. Gut, in Bezug auf die Finanzierbarkeit eines Grundeinkommens könnte man natürlich schon diese Zahl auch hernehmen und sagen, ja gut, wenn wir Bundesbürger das so verteilen, dann haben wir schon alles erledigt. Nur damit wären natürlich die nicht zufrieden. In diesem Betrag sind natürlich auch die Pensionen drin. Und die doch höheren Renten.
Das ist klar, diese Dinge, für die die Bürger eingezahlt haben, Krankenversicherung, Pension, Rente, die müssen weiterlaufen. Die fallen nicht weg sozusagen durch die Einführung des Grundeinkommens.
Nein, das bleibt sicher, muss ja erhalten bleiben. Ich kann nicht in den Besitzstand eines Pensionärs eingreifen und sagen, jetzt kriegt er halt ein Grundeinkommen von 800 Euro und seine Pension von 3.000 fällt weg. Das ist absurd. Oder genauso der Arbeitnehmer oder der Rentner, der seine Rente bekommt, die derzeit noch ja natürlich deutlich teilweise über diesem Grundeinkommen liegt. Das bleibt natürlich erhalten. Es ist aber zu lösen, dass man bei Einführung eines Grundeinkommens dann eben den anderen Bereich über Steuern dann steuert. Da kommt der Begriff der Steuerung natürlich wieder ganz stark zum Tragen.
Wir können ja an dieser Stelle jetzt mal die Modelle der Finanzierbarkeit im Einzelnen vorstellen.
Gut, wir haben, wie gesagt, sehr unterschiedliche Vorstellungen in den einzelnen Bereichen. Es gibt ein sehr stark publiziertes Modell von Herrn Götz Werner, der auch das von vielen als fantastisch empfunden wird, wie er dieses Grundeinkommen finanzieren will. Ich halte das Ganze für nicht, zum einen gesetzlich nicht umsetzbar und zum zweiten eigentlich von den Konsequenzen her nicht akzeptabel. Er sagt, es werden sämtliche Steuern, die derzeit bestehenden Steuern, abgeschafft. Es gibt nur noch eine sogenannte Konsumsteuer. Es wird also besteuert, wenn ich konsumiere, egal ob Wirtschaftsgüter erwerbe oder Dienstleistungen in Anspruch nehme. Das würde dazu führen, wenn ich die derzeitige Staatsquote, die wir haben von über 47%, durch andere, es fallen ja auch die Abgaben weg, durch andere Dinge aufheben will, dann muss ich eine Mehrkonsumsteuer von 100% erheben. Auf dann vielleicht niedrigere Preise bei Dienstleistungen, hauptsächlich bei Wirtschaftsgütern. Allerdings nur die im Inland produziert und hergestellt werden. Wenn ich das Öl aus dem Ausland, die liefern uns das sicher nicht für die Hälfte später, sondern für genauso viel wie bisher. Und darauf kommt dann eine Einfuhrumsatzsteuer, Einfuhrkonsumsteuer in Höhe von 100%, würde aberwitzig sein. Außerdem sind wir inzwischen so stark eingebunden im Rahmen der EU, dass eine Gesetzgebung, die dahin geht, so extrem gar nicht mehr umsetzbar ist. Es würde klar bedeuten, dass die anderen Länder sagen, die Deutschen kommen jetzt noch mit noch niedrigeren Preisen auf den Weltmarkt, weil diese Staatsquote vom Ausländer dann nicht mehr bezahlt wird. Das heißt, es ist absurd. Es wären Dumpingpreise, die nicht umsetzbar sind, die sogar von der Welthandelsorganisation dann untersagt werden, würde zu Protektionismus führen. Also das kann man sehr schnell abhaken. Dieses Finanzierungsmodell ist absurd.
Und es hat noch einen anderen Aspekt. Das heißt, die Steuern kommen ja nur aus dem Konsum. Das heißt, Leute, die viel Einkommen haben, müssen ja gar nicht alles konsumieren. Die sparen und dann müssen sie darauf keine Steuern mehr zahlen. Das heißt, es gibt dann auch keine Steuerflucht.
Es gibt keine Steuerhinterziehung.
Keine Steuerhinterziehung.
Wenn ich mein Geld ins Ausland transportiere, ja gut, das ist keine Steuerhinterziehung. Und ich konsumiere dann im Ausland, ja, also zahle ich da diese Steuer nicht. Aber auch das ist nicht strafbar, beim besten Willen nicht. Also es wäre von daher völlig abstrus. Deshalb denke ich, sollte man das vergessen. Ich halte es insgesamt für sehr kontraproduktiv für die Idee des Grundeinkommens, weil viele finden das toll und super, aber dann es ist ja gesetzlich nicht umsetzbar, also passt nicht. Damit ist die Geschichte dann. Andere kommen mit einer Finanzierung, die sich eher annähernd an das auch, was wir favorisieren, dass es finanziert wird natürlich über eine Änderung der Besteuerung. Es ist nicht zu finanzieren ohne eine gewisse, in manchen Bereichen deutliche Steuererhöhung. Gerade jetzt insofern, dass man dazu kommt, wie gesagt, die Besitzstände belässt. Es bekommt einer eine Rente von 1.000 Euro zum Beispiel. Er hat ein Grundeinkommen von 800 Euro. Da gehen 200 Euro an die Krankenversicherung, also ist das auch schon erledigt. Es bleibt ihm die Rente von 1.000 Euro als solches. Die wird aber besteuert. Jetzt, ab dem Zeitpunkt, wo es ein Grundeinkommen gibt, wird das dann auch besteuert. entweder mit einem, ich favorisiere hier eine Flatrate, beginnend vom ersten Euro bis zum Millionenbetrag von 45%. Das würde bei diesem Rentner bedeuten, er zahlt von den 1.000 Euro, die er als Rente bekommt, 450 Euro an Steuer. Das klingt jetzt sehr brutal. Aber er hat ja 600 Euro schon aus dem Grundeinkommen. Also er hat am Ende seine 550, die aus seiner Rente übrig bleiben, plus 600, 1150. Eine deutliche Erhöhung seiner Rente, denke ich. Und so geht es weiter. Ich habe das in verschiedenen Alternativen mal berechnet.
Ja, sehr gut. Wird uns auf jeden Fall interessieren, weil das ist ja, um sozusagen mitdenken und auch mitreden, mit argumentieren zu können, um unheimlich wichtig, so eine Basis zu haben.
Ja, es ist so, wenn ich heute die Diskussion habe über Mindestlohn, dann wird immer mal wieder erwähnt, Mindestlohn, ich glaube im Bereich der Zeitarbeit gibt es etwa so einen Betrag von 7,80 Euro. Wenn ein Arbeitnehmer die Vollzeit arbeitet, bekommt er im Monat etwa 1270 Euro brutto. Davon zahlt er 57 Euro Steuern. 263 Euro werden ihm abgezogen für die Sozialabgaben. Er hat netto genau 950 Euro. Wenn wir jetzt die Situation haben, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, das hat er erhalten, mit 800 Euro abzüglich 200 Krankenversicherung. Wer hat ja dann keine Krankenversicherungsabzüge mehr, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt? Dann zahlt er aus seinen 1270 45% Steuer, 771,50 Steuern. Bleiben 698,50 übrig von dem, was er erworben, was er erarbeitet hat. Okay, das ist, klingt viel, aber man muss es wirklich sehen. Er hat ja schon das Grundeinkommen mit 600 Euro. Also er hat später bei dieser Berechnung ein verfügbares Einkommen von 1298 Euro. Und er hat eigentlich, weil es ja das Grundeinkommen gibt, einen Rentenanspruch, eine denkbare Rente von 800 Euro. Er kriegt ja auch als Rentner dann dieses Grundeinkommen. Er hat es krankenversichert. Also wenn er nach dem jetzigen System ein Einkommen hat von 1270 Euro, erwirbt er einen Rentenanspruch in vielleicht 15, 20 Jahren mit 450 Euro. Er liegt also deutlich unter dem Grundsicherungsbetrag. Also er kann davon nicht leben. Also muss dann die Allgemeinheit für ihn sorgen. Und wie kann das passieren? Nicht durch die Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge oder sonst irgendwas. Das ist ja Nonsens. Er kriegt ja jetzt schon einiges abgezogen, sondern aus Steuern. Dann ist es eben ein Problem der nächsten oder übernächsten Generation. Also nur viel dramatischer als eine denkbare Staatsverschuldung. Um das Ganze noch zu lockern, habe ich eine Berechnung angestellt. Und da bin ich der Frau von der Leyen sehr dankbar dafür, dass sie dieses Problem mit in die Diskussion gebracht hat, dass bei einem Menschen, der 2.500 Euro monatlich verdient und das 35 Jahre lang, was eigentlich fast schon undenkbar ist, jedenfalls die 2,5 liegen über dem Durchschnittseinkommen, das wir in der Bundesrepublik haben. Gut, nach jetzigem System zahlt er aus diesen 2.500 383 Euro Steuer. 518 Euro werden ihm abgezogen für die Sozialabgaben, also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung. Es verbleiben ihm netto 1.599 Euro. Gut, er hat einen Rentenanspruch. Das hat uns ja die Frau von der Leyen vorgerechnet, von 688 Euro. Sprich in der Höhe der derzeitigen Grundsicherung. Wohlgemerkt, er hat 35 Jahre lang 2.500 Euro verdient. Das ist beachtlich. Er hat einen Rentenanspruch, 688. Jetzt andere Rechnung mit einem denkbaren bedingungslosen Grundeinkommen. Aus den 2.500 zahlt er 1.125 Steuer. Brutal. Na gut, bleiben ihm 1.375 übrig, aber hat er 600 Euro aus dem bedingungslosen Grundeinkommen. Er hat also verfügbar 1.975 Euro. Das sind 375 mehr als im jetzigen System. Trotz dieser gedachten oder gefühlten hohen Besteuerung. Und er hat später natürlich dann einen Rentenanspruch, okay, von 600 Euro oder 800 bedingungsloses Grundeinkommen. Also besser auch noch als das andere hier, diese 688. Er braucht also nicht mal zusätzlich eine Rentenversicherung abschließen, eine privatwirtschaftliche Rentenversicherung, so wie es die Frau von der Leyen vorschlägt, die nur der privaten Versicherungswirtschaft dient, aber sonst niemand, weil die Rentenbeträge daraus sind auf keinen Fall garantiert. In der Größenordnung jedenfalls nicht. Das geht nur, dass das derzeitige Umlagesystem vielleicht in gewisser Weise weiterentwickelt wird und da noch dem Einzelnen die Möglichkeit schafft, zusätzlich etwas zu bezahlen. So wie zum Beispiel die Schweizer es organisiert haben, ein hervorragendes und wirklich zu beachtendes Rentensystem. Sicherung vor Altersarmut und solidarisch, also so was kann man ja sich für die Schweiz eigentlich gar nicht vorstellen. In der Schweiz zahlt jeder aus jedem Einkommen, egal woher, zahlt er in die AHV, in die Alters- und Hinterbliebenenversorgung ein. Beim Arbeitnehmer sind es 5% vom Arbeitnehmer, 5% vom Unternehmer. Bei uns zahlen derzeit in die Rentenversicherung ein 9,8% der Arbeitnehmer, 9,7% der Arbeitgeber. Und zwar nur bis zu einer bestimmten Größenordnung des Einkommens, nämlich bis zu 5.600 Euro. Darüber hinaus zahlt keiner der Gutverdienenden in die Altersversorgung ein, in die Rentenversicherung. In der Schweiz zahlen sie aus, und wenn sie 10.000 Franken verdienen, wenn sie 20.000 verdienen oder gar 1 Million, das ist völlig wurscht, sie zahlen aus diesem Betrag in die AHV 10%. Und sie bekommen dann nicht, und das ist das Perfide, wenn immer in den Diskussionen, es war eine Lüge der Frau von der Leyen, ja, dann haben die auch einen höheren Rentenanspruch. Nee, das Höchste, das einer bekommt aus der Schweizer AHV, ist das Doppelte der Grundrente. Und die liegt bei etwa 1100 Euro umgerechnet, also 2200 Euro kriegt er dann, obwohl er das vielleicht schon im Hundertfachen einbezahlt hat, abgezogen kriegt hat. Das nenne ich solidarisch. Wunderbar, da sollte man ein bisschen über die Grenze gucken.
Wie würden sich eigentlich, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen einführen würde, bei uns Produktivität, Investitionsbereitschaft, Bruttoinlandsprodukt, Löhne und Gehälter, Zinsen und Inflation weiterentwickeln? Kann man da Prognosen sagen oder ist das eigentlich im Moment noch gar nicht so richtig möglich?
Gut, das ist sicher nicht insgesamt überschaubar. Es würde sich ziemlich viel wahrscheinlich verändern. Einmal die Situation des Arbeitnehmers im Verhältnis zu seinem denkbaren Arbeitgeber. Aber dass sich eine Investitionsbereitschaft reduziert, kann ich beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn heute die Politiker behaupten, sie hätten Arbeitsplätze geschaffen, dann ist es einfach, naja, ich lasse mal den Ausdruck dafür, es ist falsch. Sondern Arbeitsplätze werden geschaffen von Unternehmen, Unternehmern. Und nur dann, wenn er sich vorstellt, dass durch diese Arbeitskraft auch ein Umsatz erzielt wird, sich das Ganze weiterentwickelt. Nur dann schaffe ich Arbeitsplätze, sonst nicht. Sonst baue ich ab. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sich Investitionen, egal in Bezug auf Arbeitsplätze oder sonst irgendwo, dass sich das Klima verschlechtert. In bestimmten Dingen würde es sich wahrscheinlich sogar verbessern. Weil viele Menschen vielleicht dann eher bereit sind, für einen relativ geringen Betrag im Bereich von einer ehrenamtlichen Tätigkeit zu arbeiten oder bei einem gemeinnützigen Verein dann sich in bestimmten Dingen einsetzen lassen, dort arbeiten, weil er einen Sinn in dieser Arbeit sieht. Gleichzeitig muss natürlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auch ein Mindestlohn festgesetzt werden. Sonst könnte es natürlich schon sein, dass Arbeitgeber hier bestimmte Situationen ausnutzen.
Wobei man ja sagt, wenn die Leute grundsätzlich abgesichert sind und ihre Minimaleinkünfte haben, sie können ja dann auch mal Nein sagen, müssen nicht jeden Job annehmen. Gibt es da nicht dann quasi einen natürlichen Ausgleich?
Also das ist sicher auch eine Idee von uns, dass im Augenblick ja Leute zum Teil unter sehr unangenehmen Bedingungen arbeiten müssen. Wenn man die Berichte mal liest über den Paketzustelldienst zum Beispiel, wo mit effektiv 5 Euro 10 Stunden am Tag gearbeitet werden muss, dann ist das sicher nicht menschenwürdig. Und diese Leute können dann sagen, nee, das mache ich nicht. Das heißt, der Arbeitgeber muss dann auch den Lohn erhöhen, sonst macht das eben keiner. Und das halte ich auch für sinnvoll. Es wird zwar immer argumentiert, ja dann im Zuge der Globalisierung verschwinden diese Arbeitsplätze, aber ich denke, Paket zustellen passiert immer noch in Deutschland und ins Gasthaus gehe ich auch in Deutschland und so gibt es viele dieser Bereiche, wo im Augenblick ein sehr, sehr niedriger Lohn gezahlt wird, die in Deutschland ganz sicher notwendigerweise bleiben müssen und diese Arbeitgeber kriegen sicher Probleme. Sie müssen einfach ihre Leute besser bezahlen und das halte ich auch für sinnvoll. Das ist also im unteren Lohnbereich hat man Freiheitsspielräume, was ich für sinnvoll halte. Allerdings wird sich in den oberen Lohnbereichen nicht sehr viel ändern. Einer, der eben 3.000 Euro verdient, der hat natürlich Interesse, weiterhin diesen Arbeitsplatz zu behalten. Und wenn er diesen Arbeitsplatz verliert, dann nützt ihm die Grundsicherung auch nicht so viel. Das ist zwar nicht schlecht, dass er die hat, aber er ist nicht erfreut darüber. Also das muss man ganz klar sehen. Also weiterhin haben ein Großteil der Leute haben Interesse daran, dass die Wirtschaft läuft, dass man vernünftige Arbeit kriegen kann, auch unter vernünftigen finanziellen Bedingungen.
Was sind schon die kleinen Hempels von nebenan gegen die großen Hempels in dieser Welt? Und
Reinhard May, sei wachsam. In der Plattform bei Radio Free FM zu Gast ist die Initiative Grundeinkommen Ulm und neben mir sitzt unser Plattformkoordinator Paolo Percocco. Und Paolo, du hast eine Hörerfrage jetzt für uns.
Ja, genau. Ich habe per E-Mail eine Hörerfrage bekommen an plattform@freefm.de. Wir haben auf unserer Seite die Hörer gefragt, ob sie Fragen haben zum Thema. Und eine ist gekommen und zwar lese ich die jetzt einfach mal vor. Hallo FreeFM, ich bin Anfang 30, studiere seit einem Jahr, habe mit meiner Freundin ein bald 2-jähriges Kind und ein 13-jähriges Stiefkind. Wir leben alle zusammen und bekommen Wohngeld und Unterstützung. Am Ende des Monats ist die Kasse immer leer und die letzte Woche des Monats ist immer sehr anstrengend, aber wir schaffen das. Was würde sich denn für mich ändern, wenn es ein Grundeinkommen gäbe? Danke und liebe Grüße aus Neu-Ulm.
Also ich kann dazu Folgendes sagen. Nach dem von uns entwickelten Modell würde es bedeuten, 800 Euro für ihn, 800 Euro für die Freundin. Das BGE ist grundsätzlich ein höchst individuelles Recht. Also egal, ob verheiratet oder nicht, es bekommt jeder. Dann 500 für jedes Kind. Davon gehen jeweils ab 200 Euro in die Krankenversicherung, sodass wir für ihn, für den Mann 600 haben, für die Frau 600 Euro, die verbleiben. 300 und 300 für die Kinder jeweils. Also 1800 Euro. Die wären frei verfügbar, Krankenversicherung wäre erledigt. Dann kommt ja dazu, auch nach unserer Überlegung, das Wohngeld. In der derzeit gewährten Höhe, das ist ja nach Bedarf abgerechnet, nehme ich an. Also das müsste dazugerechnet werden, ist für uns ja jetzt mal nicht ausschlaggebend. Grundsätzlich nach BGE 1800 Euro. Dann nehme an, die Frau schafft es doch nebenher noch halbtags tätig zu sein. Nehme da auch an, 1.000 Euro brutto, würde nach unserer Rechnung bedeuten, es gibt ja keine Abzüge mehr für Sozialabgaben, aber ein Steuerabzug von 450 Euro. Es verbleiben 550. Die kämen zu dem anderen dazu. Dann wäre das Gesamteinkommen der Familie im Grunde genommen bei 2000, also wenn wir Wohngeld annehmen mit 400 Euro, wären wir bei 2750 Euro verfügbar.
Kann ich selber überlegen, ob das jetzt mehr oder weniger ist.
Ja, das müsste, müsste der Hörer sich dann mal ausrechnen, ob er jetzt dann besser gestellt wäre oder schlechter. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass er schlechter gestellt wird.
Paolo, man kann ja diese Sendung nachhören auf der Website von Radio Free FM. Sag uns doch mal ganz kurz, wie man da hinkommt und ab wann sie hochgestellt ist.
Also normalerweise ist die Sendung eine Viertelstunde ungefähr nach Sendeende online. Es dauert manchmal aber auch ein bisschen länger, spätestens eigentlich am Tag drauf. Und ihr findet das, wenn ihr eingebt im Internet freefm.de/program/Plattform. Und da könnt ihr es nachhören, downloaden und auch weiterverteilen, die Links zu den Sendungen. Danke.
So wie Woody Guthrie, den wir vorhin ja schon erwähnt hatten, der hat auch gesagt, Leute, dieses Lied, das ich euch singe, ist urheberrechtlich geschützt. Bitte verbreitet es, singt es, dazu ist es da. Es gibt Termine zu vermelden. Die Initiative hat einiges vor, wie immer. Es gibt jeden ersten Mittwoch im Monat, 16 bis 17 Uhr bei Radio Free FM, die Sendung Plattform. Dann gibt's den Donnerstagstermin, das können Sie kurz entwickeln. Und was wir natürlich auch nicht vergessen wollen, ist der zweite Ulmer Dialog über die Zukunft unserer Gesellschaft am Donnerstag, den 11. Oktober ab 20 Uhr im Club Orange im Einsteinhaus, also dem VH-Gebäude. Am Kornhausplatz 5, da werden zu Gast sein Ronald Blaschke, er ist Mitbegründer des Netzwerks Grundeinkommen. Dann kommt ein Gewerkschafter, nämlich Matthias Schweizer. Und unser Gast Erhard Groß ist dann auch mit von der Partie, von der Initiative Grundeinkommen Ulm. Ich glaube, das ist, Herr Groß, so der wichtigste Termin in nächster Zeit.
Das ist so, ja. Es geht dann weiter im Rahmen also unserer üblichen Veranstaltungen am 9. Oktober schon wieder, gleich den Tag drauf, oder nee, das ist ein Tag,
zwei Tage davor,
in der VH, auch im Club Orange, über die Gefahren der Globalisierung und insbesondere Grundeinkommen. Dann haben wir ja auch diesen runden Tisch mit den Griechen, weil wir ja der Auffassung sind, dass die Griechen im Moment ein bisschen arg gebeutelt werden durch ein fast schon willkürliches Spardiktat. Das findet immer am 4.10. oder am 4. eines Monats statt. Dazu kann man das auch sich aus der Presse ist es meistens zu entnehmen. Und dann haben wir am 14.10. unser übliches Schurfix von 17 bis 19 Uhr in der Galerie im Kornhauskeller, Hafengasse 19, auch über Diskussionen über das Grundeinkommen.
Die regelmäßigen Donnerstagstermine, wo finden die statt?
Die finden üblicherweise in Neu-Ulm im Restaurant Artemis statt, also unsere. Die griechischen, das ist am 4., okay, Entschuldigung, die finden in der VH statt. Die Donnerstagtermine, nein, im Café im Kornhauskeller.
Vielleicht können wir noch eine Adresse oder eine Website nennen, damit man sich mit Ihnen direkt in Verbindung setzen kann.
Ja, das hat jetzt meine liebe Frau hier nicht vermerkt. Schönerweise, normalerweise haben wir das immer sehr griffig und da ist sie auch.
Wenn man also BGE Ulm eingibt, dann kommt man dahin. Also BGE Ulm, dann kommt man dahin, wenn man das eben über Google macht. Ist kein Problem, dahin zu kommen.
Oder einfach die Website www.grundeinkommen-ulm.de. Ja,
das ist der Office. Ich habe jetzt die E-Mail-Adresse, wäre ggg-bge@t-ulm.de. www.klaus-online.de.
Wunderbar, das war's dann schon wieder, weil unsere Sendezeit ist dahingeflogen. Wir können es gar nicht fassen, ist aber so. Die Sendung ist vorbei. Wir hören dieses Thema wieder am ersten Mittwoch im nächsten Monat, also im November. Und ich sage schon mal wieder, danke fürs Dasein, danke für diese instruktiven Ausführungen.
Also. Jo.
Dann Redaktion, Musikzusammenstellung und am Mikrofon. In der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Ich sage auch danke fürs Zuhören. Und morgen an dieser Stelle die Plattform mit Bernhard Eber vom Kulturgewächshaus Birkenried. Da können wir uns wiederhören. Und es war die Plattform bei Radio Free FM.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.